Maxi. Gelesen von Lars-Erik Paulsen.
Heute ist dein Tag, Maxi. Wenn du heute ablieferst, wird alles anders. Mit dem Golf meiner Eltern fuhren wir zum Casting nach München. Auf dem Rücksitz übte ich den Text, obwohl mir vom Lesen im Auto immer schlecht wurde. Doch als Kinderstar sollte man gegen sowas ankämpfen, keine Schwäche zeigen. Das kann man trainieren, sagte mein Vater. Kinderstar. Damals wurde ich noch nicht so genannt. Hier und da gab es Werbeauftritte, kleinere Rollen im Tatort oder Forsthaus Falkenau. Der Durchbruch war nicht dabei. Noch nicht. Langsam wird es Zeit, sagte mein Vater mit Druck in der Stimme. Mit 9 Jahren sollte es langsam klappen. Irgendwann musst du auch mal eine größere Rolle bekommen, sonst müssen wir uns was anderes überlegen. Wir schicken dich zum Tennis oder Golf oder so. Auf einem Rastplatz rief meine Mutter die Schule an, log, dass ich krank im Bett läge und die Mathearbeit leider verpasste. Mein Vater rauchte eine HB nach der anderen, blickte besorgt auf die Uhr. Der Verkehr und die Baustellen zwangen ihn zu riskanten Geschwindigkeiten und Manövern. Höhe Münster hatte ich bereits 2-mal gekotzt. Seitdem ging das mit dem Text besser. Vielleicht sollte Maxi vorm Casting auch mal eine rauchen, also mich beruhigt das immer.
Ja, vielleicht, sagte meine Mutter. Vielleicht hast du recht. Das haben wir noch gar nicht versucht.
Vor Ort herrschte ein wildes Durcheinander. Überall wichtig aussehende Leute. Im Warteraum fiel ich vor Müdigkeit fast vom Stuhl. Mein Vater reichte mir eine große Cola. Runter damit und hier. Er hielt mir die glühende Zigarette hin. Zieh mal. Ich hustete und mir wurde ein wenig schwindelig. Als ich aufgerufen wurde und auf die Theaterbühne geleitet wurde, im Scheinwerferkegel vor der Jury stand, gab ich alles. Während die Herren kaum aufschauten, hockte mein Vater kopfschüttelnd in einer der hinteren Reihen. Meine Knie begannen vom Gedanken zu zittern, ich würde sie wieder enttäuschen, ohne die Rolle die Heimreise antreten. Nein, heute nicht. Heute würde ich alles beweisen. Ich ließ mich auf die Knie fallen und mit den letzten emotionalen Sätzen sprang der Regisseur Franck Buton auf und klatschte begeistert in die Hände. Bravo! Eine Woche später kam der Anruf. Sie machten mich zu Felix, der Hauptrolle der Vorabend-Sitcom Meine Familie und ich. Ein Traum wurde wahr. Endlich, all die Fahrten, die endlosen Stunden hatten sich ausgezahlt. Ich war der Stolz meiner Eltern, der ganzen Kleinstadt. Sofort arrangierte meine Mutter einige Interviews. Promo, noch vor Drehbeginn. Interviews, Shootings und selbst nach der 5. Morningshow verlor es nie an Aufregung. Meine besten Freunde spielten Fußball und trafen sich. Ich lernte fleißig Texte, übte vorm Spiegel und traf sie nicht. Die Dreharbeiten wurden extra für mich in die Ferien gelegt. Eine große Ehre. Ich konnte mir nichts Besseres vorstellen, als Schauspieler zu werden. Das sagte auch meine Mutter. Dann war es soweit. Sommerferien. Im Grunde liefen die Tage immer gleich ab. 6 Uhr aufstehen, 7 Uhr in der Maske nochmal den Text der Szene durchgehen. 7.45 Uhr Kick-Off-Meeting, 8 Uhr Dreharbeiten, 16 Uhr kurze Mittagspause, 16.30 Uhr Dreharbeiten, 20 Uhr Drehschluss. Und Texte für den nächsten Tag lernen und übermüdet einschlafen. Die gesamte Ferienzeit ging das so. 6 Wochen non-stop. Zurück in der Schule berichteten alle von Urlauben. Sardinien, Türkei, England oder Ostsee. In meinen Erzählungen vermatschten die Tage und Wochen zu einem grauen Brei. Studio 1, Studio 2, Studio 3. Ich sah in den Augen, dass die anderen in der Klasse das schon irgendwie aufregend und interessant fanden, aber kaum ein Wort meiner Abenteuer verstanden. Scheiß drauf. Ich liebte die Aufmerksamkeit. Und wenn die Mitschülerinnen, die mich vor meinem Erfolg nie beachtet hatten, plötzlich begannen, auf dem Pausenhof zu tuscheln, während ich an ihnen bewusst lässig vorbeischlenderte. Dabei ging das gerade alles erst los. Ich stand am Anfang einer großen Karriere. Bei der Premiere auf dem roten Teppich war ich dann der Star. Die Rolle des aufgeweckten Sonnenscheins der Familie ging auf. Flotte Sprüche, keckes Auftreten. Von allen wurde ich vergöttert. Die Presse, die Zuschauer. Immer häufiger gab es Jungs mit meiner Frisur auf den Straßen. Junge Familien nannten ihre Kinder Felix. Der Name wurde der beliebteste Vorname unter Neugeborenen in diesem Jahr. Ich liebte es. Den Applaus, die Fans, es war wie eine Droge. Hand in Hand mit Erfolg kommt immer auch der Neid.
vor allem in der Schule. Die Jungs, mit denen ich früher spielte, mieden irgendwann meinen Umgang. Klar, sie waren es nicht gewohnt, mit einem Star befreundet zu sein. Ständig die Autogramme, die Blicke in der Stadt, wenn man sich nur kurz eine Capri-Sonne im Supermarkt kaufen wollte. Auch die Schulnoten litten, immer noch im Rahmen, aber die Texte der Werbekunden hielten meine Eltern für wichtiger als Mathe und Geschichte. »Das braucht man am Ende nie wieder«, lachte mein Vater, als ich eine schlechte Note nach der anderen nach Hause schleppte. Meine damaligen Freunde sahen das anders. Sie machten sich lustig, wenn ich simple Rechenschritte nicht verstand oder mal wieder Bayern mit Nordrhein-Westfalen verwechselte. Selbst die Lehrerin hielt sich mit spöttischen Kommentaren nicht zurück. Ich ging nicht mehr gern zur Schule, schwänzte immer öfter. Natürlich auch, um für meine Rollen zu üben. Der Erfolg sprach für sich. Hier nur ein kleiner Auszug. Schon bald kündigte mein Vater seinen Job im Sicherheitsdienst und fing stattdessen mit dem Golfspielen an. 3 Schlägersets kaufte er in einem halben Jahr. Meine Mutter machte einen Wellnessurlaub in der Schweiz. Unsere Familie tauschte den VW gegen einen schnittigen BMW. Wir zogen in ein Haus am Stadtrand mit so einem Tor, damit keine Fremden aufs Grundstück kamen. Ich bekam einen neuen Schreibtisch. Ja, es lief wirklich großartig. Besser ging's kaum. Im ersten Jahr der Serie machte ich Werbung für Joghurt, Kreuzfahrten, Spielzeugautos. Es gab Poster in der Bravo, Interviews in der Popcorn. Mein Gesicht auf gigantischen Cola-Plakaten in den großen Städten. Auch bei uns am Ortsausgang. Zumindest bis es von einem Mitschüler mit gehässigen Kommentaren verschandelt wurde. Aber da stand ich drüber. Als ich 12 wurde, stolperte schließlich Caro in mein Leben. Bei einem Fantreffen lernte ich sie kennen. Meine Familie und ich lief bereits in der 5. Staffel, als wir zusammenkamen. An vielen Nachmittagen verhalf sie mir zu der Freizeit, von der ich nicht ahnte, sie je vermisst zu haben. Für einige Momente vergaß ich Texte, Termine und die Serie. Sie ließ mich atmen, lehrte mir das Leben. Eines Tages, ich weiß es noch wie heute, da kam ich von der Schule nach Haus und meine Mutter wartete am Esstisch, ihre Stirn in Falten gelegt. »Maxi, ich bin entrüstet«, sagte sie mit Strenge in der Stimme. »Ich habe von deiner kleinen Freundin erfahren.« »Caro?« Ich hatte nicht einmal Zeit, mich zu setzen. »Mir egal, wie sie heißt. Ich bin mir nicht sicher, ob du dir das erlauben kannst, eine Freundin.« In meinem Magen grummelte es. »Caro ist super in Mathe. Sie hilft mir bei meinen Aufgaben. Ich bin viel besser geworden.« Ich zog mein Heft aus dem Schulranzen, doch meine Mutter zischte. »Mathe? Wen interessiert denn Mathe? Ich rede von deiner Rolle, deiner Disziplin. Ich glaube, diese Caro raubt dir die Konzentration. Du hast eine Verantwortung für die gesamte Serie. Vergiss das nicht, Maxi.« Ich wog den Kopf hin und her. »Ach, das kriegen wir schon hin.« In dem Gesicht meiner Mutter suchte ich nach Halt, Verständnis, nach irgendwas. »Wirklich, mach dir keine Sorgen. Ich hab das alles im Griff.« »Wenn du das sagst.« An dem Abend rief meine Mutter bei Caros Eltern an und machte in meinem Namen Schluss. Ich weinte eine ganze Woche. An ihre Entscheidung hielt sie dennoch fest. »Das ist gut für die Emotionen, das alles mal durchzuleben. Behalte das für eine traurige Szene im Hinterkopf. Merke dir genau, wie du dich jetzt fühlst«, sagte sie. Ich konnte nichts tun. Ich ging Caro aus dem Weg. Ein paar Mal suchte sie noch den Kontakt, wartete vor unserem Tor. Doch ich tat so, als wäre sie Luft. Das war auch der Sommer, in dem Tulli in mein Leben trat. Eine Puppe? Ich war etwas irritiert, als ich das neue Familienmitglied betrachtete. Ich empfand es durchaus als Risiko, eine Serie so radikal zu ändern. Müsste man sich mal vorstellen, dass bei unser Charlie der Schimpanse plötzlich durch einen Aal ersetzt oder eine himmlische Familie mir nichts, dir nichts zu einer satanistischen Glaubensgemeinschaft überwandern würde. Gut, könnte die langweilige Show wahrscheinlich sogar bereichern. Und bei uns war es eben die Puppe Tulli. Aber warum nicht? Eine Figur aus Stoff als belebendes Element würde der Serie nach all der Zeit bestimmt guttun. Und es stellte sich schnell heraus, es stimmte. Die Zuschauer waren froh über den neuen Schwung, den der freche Tulli in die Sendung brachte. Und auch die Dreharbeiten waren für uns super. Tulli war wirklich witzig. Auch wenn es aufregend und befremdlich zugleich war, Dialoge mit einer Figur aus Stoff zu führen. Tulli-T-Shirts, Masken und Plüschfiguren waren der Hit an Weihnachten. Man konnte kaum durch die Stadt gehen, ohne irgendwo auf Tulli zu treffen. Die Puppe besuchte Talkshows, tauchte sogar als Gast in der Tagesschau auf. Es gab einen richtigen Hype, das ganze Land war im Tulli-Fieber. Kurz nach den Winterferien freute ich mich auf die neuen Dreharbeiten, konnte es nicht erwarten, die Skripte zu bekommen und zu erfahren, was dieses Jahr geplant wurde. Als der Umschlag endlich im Postkasten lag, war der erstaunlich dünn. Sofort rief mein Vater die Produktionsleitung an. »Ist das der ganze Text?« Wo meine Rolle früher rund 10 Seiten pro Folge sprach, blickte ich auf einen nicht einmal komplett vollgeschriebenen, etwas knittrigen DIN A4-Zettel der ersten Episode. »Das ist schon richtig so, diese Folge wird Tulli mehr im Fokus stehen«, war die einzige Erklärung. Ich schaute mir die restlichen Blätter an. Es waren ausschließlich Folgen, bei denen Tulli mehr im Fokus stand. Ich fand kaum eine Episode, in der mein Charakter eine wichtige Rolle spielte. In Folge 12 hatte ich gerade mal einen Satz und der kommentierte lediglich die Qualität einer Gemüsepastete. Als ich in der folgenden Woche ans Set kam, sah ich, dass auch das Logo der Serie geändert wurde. Ein lachender Tulli als einziges Familienmitglied über der Schrift. Doch wer konnte es den Produzenten verdenken? Die Quoten waren so gut wie nie. Natürlich surften sie die Tulli-Welle, solange es ging. Vermutlich würden die Zuschauer sich bald an der Puppe satt gesehen haben. Und dann würde ich angreifen. Ich schneite gerade in die Kostümanprobe, als sich 2 der Schneider über meine Hose unterhielten, ob es sich überhaupt noch lohnen würde, die alte Hose zu vergrößern. Es stimmte. Ich passte kaum noch in das Teil. Auch mein typisches rotes Shirt spannte hier und da. Ich setzte mich auf einen der Stühle und schaute ihnen zu. »Maxi«, bemerkte mich einer von ihnen, »meinst du, du kannst dich da heute nochmal reinzwängen?« Er hielt mir das T-Shirt über meinen zu wuchtigen Oberkörper. »Dann müsst ihr es ja nächste Woche weiten«, sagte ich. »Weißt du's noch nicht?« »Was denn?« »Na, was heute in der Folge passiert?« »Nee, mir fehlt noch das Skript der letzten Folge.« »Ach so, das kriegst du vermutlich gleich in der Maske. Lass dich doch schon mal schminken und dann klären wir das mit deinem Kostüm.« Ich war etwas irritiert, ging eine Tür weiter und setzte mich auf einen der Stühle vor einem großen Spiegel. Ich erinnerte mich, dass ich mich in den ersten Folgen der Serie darin kaum betrachten konnte, so klein war ich da noch. Nun blickte mir darin ein gereifter Jugendlicher entgegen. Ich fragte nach meinem Text. »Oh, sorry, ja, den habe ich hier.« Eine der Autorinnen reichte mir einen getackerten Stapel Zettel. »Wir wollen die Staffel mit einem Knall enden« und waren unentschlossen, haben bis in die Puppen daran gesessen. Endlich gab es wieder etwas mehr Text. »Oha«, sagte ich, und der Grund, warum ich »Oha« sagte, was man in meinem Alter ja doch recht selten sagte, stand auf Seite 5. »Moment mal, hier steht, ich ziehe in eine andere Stadt?« Auf dem Stuhl neben mir saß mein Serienvater Tom. »Wusstest du das noch nicht? Ist das nicht aufregend?« Ich stutzte. »Aber mein Charakter ist doch erst 14. Tom drehte sich zu mir rüber, während die Maskenbildnerin gerade mein Gesicht eincremte. »Der geht ins Internat. Das ist wie bei Harry Potter.« »Und wo drehen wir das?« Er lehnte sich zurück in den Stuhl. »Du, ich glaube, das kommt gar nicht in der Sendung vor.« Der Regisseur Franck Buton trat herein. »Sorry, Leute, es gibt noch einmal eine Skriptänderung. Die Sache mit dem Internat ist gestrichen. Hier sind eure neuen Texte.« Naja, ich war erleichtert. Zwar hatte ich es mir nicht anmerken lassen, doch einen Abgang in ein Internat, damit hätte ich mich wirklich schwer getan. »Maxi, heute ist deine große Szene. Du musst dir viel Mühe geben.« Er legte die Hand auf meine Schulter. Ein großartiges Gefühl. Endlich wieder mehr Verantwortung. »Oh, toll, ich bin bereit.« »Sehr gut, das wollte ich hören, weil Felix stirbt heute am Ende der Folge. Das wird ein großes Ding, ein grandioses Staffelfinale.« »Wie? Er stirbt? In einem Traum?« Franck lachte. »Nein, nein, das wird ein großer Abgang aus der Serie.« Meine Knie begannen zu zittern. »Was?« »Ja, eine Umfrage unter den Zuschauern hat ergeben, dass du nicht mehr so beliebt bist. Also dein Charakter Felix, den du spielst, der ist nicht mehr so beliebt. Das hat mit dir als Mensch gar nichts zu tun.« Ich stockte, kämpfte mit den Tränen. »Also was heißt das? Ich bin raus?« »Ja, tut mir leid. Es ist alles ein Geschäft, ne? Und wenn du keine Quoten mehr machst, müssen wir dich gehen lassen. Du bist zu alt geworden. Bist nicht mehr der süße Junge. Aber mach dir keine Sorgen. Die Familie wird noch 1-2 Folgen trauern.
Vielleicht brauchen wir dich da ja noch für die ein oder andere Rückblende. Dann würden wir uns nochmal melden. Hast gute Arbeit geleistet, Maxi. War immer ganz cool mit dir. Wir müssen Tuli mehr Aufmerksamkeit schenken. Er ist einfach der Star der Show.
Du musst das als Chance sehen. So wie damals Macaulay Culkin nach Kevin allein zu Haus. Der kleine Kevin von Kevin allein zu Haus.
Ich verschwand auf die Toilette, froh, mir die Tränen bis dahin zurückhalten zu können. Doch dann kam sie. Das Make-up floss vom Gesicht in den Mund. Ein Geschmack von Salz und Seife. Ich wollte es nicht wahrhaben, dass Felix an diesem Tag den Serientod stirbt. Ohne die Puppe lief doch alles gut. Warum musste sie alles zerstören?
Die Puppe lag zusammengefallen auf einer der Sofakanten. An der Stelle, wo sie immer so bescheuert hervorkommt. Ich nahm eine der Scheren der Setbauer und lief auf Tully zu. Und schnitt der Scheißpuppe den Arm ab. Ich brüllte und hackte mit der Schere immer wieder in sein fröhliches Antlitz.
Ich blickte auf die verschandelte Tully-Puppe, die ihr übertriebenes Grinsen auf dem Gesicht trug. Bis sie mich unter den Armen packten und vor die Tür setzten. Den Weg zum Bahnhof brüllte ich ununterbrochen, trat gegen jede Mülltonne und Briefkästen und Straßenlaterne.
»Du siehst aus, als könntest du eine Zigarette brauchen.«
»Ich bin 13.«
»Ach so, ja, dann nicht.«
»Ach doch, gib ruhig trotzdem. Weißt du denn, wie man raucht?« »Ja, ja, ich hab das schon mal gemacht.«
Sie versuchten mich noch ein paar Mal zu erreichen. Bis heute bin ich der Frage aus dem Weg gegangen. Ich weiß nicht, wie der Tod von Felix geplant war, wie er letztlich ohne mein Mitwirken umgesetzt wurde und ob sie noch eine zweite Puppe parat hatten. Ich schwieg eine Woche, aß kaum und hielt mich mit Kinderserien irgendwie am Leben. Mit der Zeit wandelte sich die Trauer in Wut. Ich begann sie zu hassen. Alle! Die Autorin hasste ich, den Regisseur mit seinem dummen Hut, sogar den Setbauer, der eigentlich nur lohnsklavenmäßig ausführte. Doch über all dem stand die verschissene Puppe. Die verabscheute ich am allermeisten. Die Wochen nach meinem Ausscheiden aus, meine Familie und ich waren geprägt von einem »Jetzt zeig ich es euch allen« Gefühl. Ich verspürte eine ungemeine Motivation. Meine Eltern brachten mich zu unzähligen Vorsprechen. An Theatern, in Studios und Werbeagenturen. Erst waren es nur die Hauptrollen. Später versuchten wir es auch bei ansprechenden Charakteren, die vielleicht nur auf den zweiten Blick eine gewünschte Tiefe besaßen. Je mehr ich mich auch mühte, die Casting-Antworten wurden immer schonungsloser. Für die Rolle bist du zu alt. Zu wenig Emotion. Kein Wille. Tote Augen. Wer hat dich denn eingeladen? Es würde ja Stunden dauern, dir morgens die Augenringe wegzuschminken. Max, du musst mal ein bisschen mehr lachen. Zeig mal, wie viel Spaß es dir hier macht. Wenn man mich fragt, lachte ich meist sogar noch zu viel. Meine Familie wurde langsam ungeduldiger. Du musst mehr machen, Maxi. Deine Familie zählt auf dich. Jetzt mehr denn je. Als fast ein halbes Jahr niemand Interesse an mir zeigte, konnten wir uns auch das Haus nicht mehr leisten. Alles musste nach und nach verkauft werden und wir zogen zurück in eine Dreizimmerwohnung in unser altes Viertel. Bald darauf wurde meine Mutter wieder schwanger. Von einem aus dem Tennisclub, wie sich viel später herausstellen sollte. Meine Eltern trennten sich mit den Worten, »Es hätte perfekt sein können, Maxi. Wir hätten wirklich was erreichen und reich werden können. Aber offenbar hatten wir einfach unterschiedliche Vorstellungen von deinem Leben.« Während mein Vater seine Managertätigkeiten immer mehr in eine Bar verlagerte, wohnte ich bei meiner Mutter. Sie konnte nicht loslassen, ging weiterhin zu exklusiven Stammtischen und in teure Clubs. Meist saß ich daneben, bis sie mir lallend die Heimfahrt anbot. Nicht selten in männlicher Begleitung. »Geht es dir nicht gut, Maxi?«, fragte mich meine Mutter rauchend am Frühstückstisch. »Vielleicht solltest du mal auf einen Kurz-Yoga-Retreat oder halt mehr meditieren.« Sie wusste genau, dass wir uns das nicht leisten konnten. Als ich zurück in die Schule kam, wurde ich zwei Klassen heruntergestuft. Dennoch schleppten mich meine Leistungen in die jährliche Versetzungsgefahr. Ich quälte mich und alle Beteiligten durch jede Stunde, durch jedes Fach. Sie nannten mich Freak oder Kinderstar mit ironischem Unterton, tuschelten, wenn ich mich in eine Ecke der Pausenhalle verzog. Ich ging jetzt öfter in die Friesenklause, vor allem unter der Woche, früh, wenn es nicht so voll war. Ab dem dritten Tag ließ mich der Wirt anschreiben. Nach 14 fortlaufenden Tagen hatte sich Routine eingeschlichen. Ich vergaß die Schule. Der Magen kam irgendwann mit der Säure besser klar. In der Klause kannte man mich inzwischen. Fremde wurden auch von mir mit Argwohn betrachtet. Die mochten wir da gar nicht. »Ich arbeite ja gerade an einem Skript«, sagte ich eines Abends voller Stolz.
Das wird so durch die Decke gehen. Herbert saß mit einer Haltung eines Schrimps vorm Merkurautomaten, aschte zu spät ab und schaute nur kurz auf. Seine Augen weiteten sich, als die Walzen ihm drei Kirschen präsentierten und alles zu blinken begann.
Max, gelesen von Andreas Linksch.
Ein breites, lachendes Gesicht, flauschige, wild umherschlagende Arme. Sofort ist klar, es ist Tulli, die vergnügte Puppe. Bekannt aus der beliebten TV-Serie Meine Familie und ich. Jeder liebt sie, groß und klein. Du liebst sie auch. Lieb mich. Lieb Tulli, die fröhliche Puppe. Die großen Augen, das immer lauter werdende, klirrende Lachen. Plüschhände, die ihn würgen, langsam die Luft abschnüren. Das Sichtfeld verengt sich. Es wird schwarz und schwärzer. Japsen. Stöhnen. Das Ende. Tulli! Seit Jahren der immer gleiche Traum. Schweißgebadet schreckt Max auf, fährt über seinen Hals, als hätte ihn tatsächlich jemand gewürgt. Diese verfickte Puppe. Er hasst sie. Abgrundtief. Auch irgendwie seltsam. Eine Puppe hassen. Aber so war es nun mal. In Max' Augen ist allein diese Puppe für seinen Downfall verantwortlich. Sein persönliches Stalingrad. Es ist gerade mal 5 Uhr, als er die ersten Antidepressiva schluckt. Mehrzahl, weil er sich heute die doppelte Portion gönnt. Normalerweise, sagt seine Hausärztin, sollen die Pillen von einem satten Frühstück begleitet werden. Pappalapapp. Max greift zur Flasche auf dem Nachtschrank. Er vermutet Wasser, wird aber vom Wodka-Geschmack freudig überrascht. Vielleicht auch gut, das Saufen heute ein wenig vorzuziehen. Bei seinem ersten Auftritt seit Jahren, da will er schließlich überzeugen. Und sowas geht mit leichtem Glimmer noch am besten. Auf dem Weg ins kleine, fensterlose Bad stolpert er über Umzugskartons. Eine Whiskyflasche kippt und er gießt sich auf den Teppich. Der bunt gefleckte Boden lässt erahnen, das ist nicht das erste Mal. Jahrelang hat er keinen Text mehr lernen müssen. Früher war sowas ein Kinderspiel. Jetzt fällt ihm allein das Lesen schwer. Dabei ist es heute nur ein kurzer Absatz, der ihm einfach nicht in den Schädel will. Grausig geschrieben, das wird es sein. Gute Texte lernt man leicht, schlechte eben nicht. Mit einem Kugelschreiber passt er das ein wenig an, streicht nutzlose Füllwörter, ändert komplizierte Formulierungen. Ja, er hat sich in der Zeit im Showgeschäft doch ein Talent für sowas angeeignet, das merkt er jetzt. Gegen 11 hat er die Hälfte des Texts halbwegs drauf. Der Rest? Improvisationstalent. Er ist ja schließlich der Star, den sie extra gebucht haben. Da werden sie ihm schon einiges durchgehen lassen. Er lacht und fast hätte er doch glatt wieder zur Flasche gegriffen. Da muss er sich mehrfach ermahnen, sich heute nicht komplett einen reinzuschmieren. Disziplin ist das A und O. Ein mittelstarker Fördersuff. Das wär's. Fürs selbstbewusste Auftreten. Auf dem Weg zum Bus macht er dafür noch einen kurzen Stopp in der Friesenklause. Die liegt ja eh auf dem Weg und vergeudet keine Zeit. Seit seiner Schulzeit kann er dort anschreiben. Das rettet ihn durch so manch düsteren Monat. Die Gestalten, die meist schon ab Vormittag in der Friesenklause hocken und dort ihre Sorgen mit den billigsten Fuselstoffen benebeln, wissen natürlich Bescheid. Erzählt Max ja seit Wochen von nichts anderem mehr. Alle sind bemüht. Frauke hat ein Hemd mit Haifischkragen ihres auf mysteriöse Weise verstorbenen Mannes dabei. Das ist nicht ganz faltenfrei, riecht aber nur dezent nach Muff. Karin schneidet ihm die Spitzen und kämmt das filzige Büschel Resthaar. Martin hat im Lottogeschäft eine angesagte Parfumprobe aus einem GQ-Magazin gerissen. Alle wünschen Max Glück und am Ende trinkt er das letzte Bier sogar nur zu 3/4 leer. Das fällt ihm heute gar nicht schwer. So fokussiert haben sie ihn lange nicht mehr gesehen. Die Hoffnung auf eine Rückkehr ins Showgeschäft bündelt sich auf diesen einen Job. So früh hat er im Leben keine Bar verlassen. Die Sonne kitzelt ihm die Nase. Er ist bereit. Heute ist sein Tag. Er wird es allen noch einmal zeigen. Das große Comeback. An der Bushaltestelle zündet er sich eine Zigarette an. Seitdem ihm eine HB sein erstes richtiges Casting spielend leicht gemacht hat, ist es sein Go-To-Move, wenn er dringend Glück braucht. Das ist heute öfter als früher, aber als Sucht würde er das jetzt nicht bezeichnen. Der Bus kommt. Er hat keine Karte, doch hier ist das egal. Der Fahrer weiß selbstverständlich, wer er ist. Hier weiß das jeder. Davon ist Max überzeugt, spürt täglich die Blicke des Fußvolks. Im Kopf geht er nochmal den Text durch. Wie war das noch? Puh. Irgendwas mit Latten und Bosch. Vor Ort wird das Adrenalin die Sätze schon sinnvoll wieder zusammensetzen. Da klingelt sein Handy. Der Manager? Hä? Jetzt? Max drückt auf den Hörer. Seine Stimme ist leicht kratzig vom Rauch, vom Whisky. Wie abgesagt. Was sagst du denn da? Was denn für eine Verwechslung? Das kann doch nicht sein. Ein Pianist? Was denn für ein Pianist? Er spürt brennende Säure die Speiseröhre aufsteigen, während sein Agent ihm erklärt, dass es noch eine zweite Person mit dem gleichen Namen gibt. Er sackt wie ein fetter Kloß den Magen runter. Also steige ich wieder aus, oder was? Kann ich da nicht trotzdem hin? Ich habe den Text extra gelernt und... Weil mein Auto kaputt ist, deshalb der Bus. Dass er sich die Reparatur des gammeligen Polos nicht leisten kann, verschweigt Max. Insgeheim ist es sogar so, dass er sich gar nichts mehr leisten kann. Kommt auch nur eine unvorhersehbare Ungereimtheit in seinen Alltag geflattert, bricht das Kartenhaus in sich zusammen und es wird eng zum Monatsende. Die Arge zahlt bald nicht mehr, wenn er sich nicht bemüht. Okay, ja, Max drückt auf den verschwommenen Stoppknopf. Hast du denn sonst was für mich? Ist irgendwas reingekommen? Der Bus hält und Max steigt aus. Der Podcast? Ach so, nee, das mache ich nicht nochmal. Das hat er ja schon wieder komplett verdrängt. Mit Vergnügen hat ihn neulich zu einem Audio-Feature eingeladen. Das hat er aber nicht so richtig verstanden mit Zoom und Skype und FaceTime und die ganze Nummer. Das hat er frustriert und sauer abgebrochen. Aber es kann doch nicht sein, dass sich niemand meldet. Ja, okay, mach's gut. Sag einfach Bescheid, wenn du was hast. Und danke nochmal. Ein Pianist? Verwechslung? Lächerlich. Und wofür hat er sich denn gerade überhaupt bedankt? Zusammenscheißen hätte er diesen Nichtsnutz sollen. Max steigt aus und übergibt sich neben die Bushaltestelle in einen Rhododendronstrauch. Aus Scham geht er nicht direkt zurück in die Stammkneipe, trinkt stattdessen in einem Park abwechselnd Kiosk Bier und Kiosk Schnaps. Später wird er den anderen ausgeschmückt erzählen, wie ihn das ganze Shoppingcenter gefeiert hat. Selfies, Autogramme, Menschenmassen, die ihn treffen wollten. Am Ende sei er auch zur nächsten Eröffnung eingeladen worden. So ein Erfolg sei das alles gewesen. Nachfragen wie, hä, noch eine Eröffnung? Wieso wird denn da noch was eröffnet? Wird er souverän ignorieren. Auf dem Weg zum Arbeitsamt trifft Max auf seinen Vermieter. Scheiße, ausgerechnet der. Die letzte Abbuchung hätte nicht geklappt. Schon wieder. Peinlich. Max wäre doch dieser Kinderstar, da müsse er doch ausgesorgt haben. Wo sind denn die ganzen Millionen von damals? Das bisschen Geld für die kleine Ranzbude würde er ja wohl übrig haben, aus der Portokasse bezahlen. Ja, wo sind die ganzen Millionen von damals? Das weiß ich jetzt auch nicht. Der Vermieter schüttelt den Kopf. Überweisen Sie die Miete oder Sie sind in 2 Wochen raus. Sie haben da auch noch Dreck am Mund. Wie sieht das denn aus? Die Frau von der Arge mustert ihn streng über die winzige Lesebrille, die ein Band um den Hals vom Sturz bewahrt. »Sie haben ja nicht mal einen Schulabschluss. Was ist denn da schiefgelaufen?« sagt sie, als erwarte sie keine Antwort. Max antwortet trotzdem, »Ja, das kann ich gar nicht genau sagen.« Sie schiebt ihm einige Jobvorschläge unter die Nase. An keinem kann er so richtig Gefallen finden. »Ich arbeite gerade auch noch an einem Skript. Das wird durch die Decke gehen.« Kurz kommt es ihm vor, als hätte er den Satz schon öfter gesagt. »Wenn Sie mir einfach 2 oder 3 Monate noch Aufschub geben, dann hören Sie mal auf mit den Träumereien.« Sie knallt die flache Hand so stark auf den Tisch, dass es Max durch Mark und Bein geht. »Und jetzt zeigen Sie auf den Beruf, den Sie sich vorstellen können.« Sie weicht etwas zurück. »Sagen Sie mal, haben Sie heute schon getrunken?« Er schaut auf die Uhr an der Wand. »Es ist doch gerade erst 15 Uhr.« Sie nickt. »Ja, deswegen.« Sie zückt einen Flyer der anonymen Alkoholiker aus einem Fach und schiebt ihn zwischen die Jobangebote. Hastig zeigt er auf eine der Ausschreibungen. »Soll ich sonst das hier mal versuchen?« Das Ablenkungsmanöver scheint funktioniert zu haben. Geht doch. Eine hervorragende Wahl, wie ich finde. Ich melde sie direkt an. Nachts kann er nicht schlafen. Aufgeputscht vom Alkohol, niedergetrampelt von der Absage, nervös vor der Arbeitswelt. Er setzt sich an seinen alten Computer und öffnet das Drehbuch, an dem er seit einiger Zeit sitzt. Wieso hat sich denn noch keiner der Sender gemeldet und ihm das Skript abgekauft? Das ist doch Gold! Er kann es nicht verstehen. Er wäre perfekt für die Hauptrolle. Max fliegt über die Zeilen, lacht und lächelt und kippt einen Korn runter. Dann überwältigt ihn ein weiteres Mal seine Schreibkunst. Das ist wirklich alles richtig gut. Akute Oscar-Gefahr. Er überlegt, welcher Regisseur passend wäre. Irgendwas mit internationaler Klasse. Tarantino würde sich die Finger nach sowas lecken. Solch einen Stoff gibt es noch nicht. Darauf warten alle. Neuer Trend, der da vor ihm auf dem Bildschirm flackert. So wie damals, als Film plötzlich Farbe bekam. Da waren auch alle geflasht. Er ruft seinen Manager an. Max, es ist fast eins. Ich wollte nochmal nachfragen. Mit dem Skript, das muss man doch unterbringen können. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe nur die ersten zwei Seiten gelesen. Also der hübsche Hauptcharakter, der auf der Party mit der 20-Jährigen schläft in der ersten Szene. Sag mal, den wolltest du spielen? Max starrt auf sein Drehbuch und greift zielsicher nach dem Schnapsglas. Wieso? Mit den wulstigen Fingern der freien Hand schraubt er am Deckel. Warum war der denn überhaupt wieder auf der Flasche? Ich lese mir den Rest nochmal durch. Er schenkt nach. Danke. Ja, mach mal bitte. Gute Nacht. Ja, leg dich mal schlafen. Ja, ja. Die Bettwäsche, denkt Max, die müsste er auch mal wieder wechseln. Am nächsten Tag beginnt seine Schicht an der Fleischtheke im Edeka viel zu früh. Also das hier ist Schwein, das Rind, Kalb, halb-halb, halb-Kalb, Pute und Hähnchen. Sein Vorgesetzter ist Metzgermeister in dritter Generation. Der Opa hat geschlachtet und der Vater hat geschlachtet. Sein Bruder Hauke, der schlachtet auch. Alle schlachten. Das müsste sich Max mal vorstellen. Irgendwo auf der Welt, zu jedem Zeitpunkt, metzgert immer irgendwer aus der Familie. Wenn sich die vom Guinness-Buch nicht dauernd querstellen würden, längst hänge hier eine Urkunde für den Dauerschlachtrekord. Mindestens seit 9 Monaten. Weihnachten, da würden sie dicht machen. Am heiligen Abend wäre frühen Nachmittags Schluss. Aber wenn der Rekord es verlangt, würden sie da schon einen abstellen aus der Familie. Das sollte nicht das Problem sein. Sag mal, ist Pute der weibliche Hahn? Will Max wissen. Was fragst du so blöd? Nein, der weibliche Hahn ist doch das Huhn. Bist du komplett bescheuert? Und warum sagt man dann immer Hähnchen? Ist das dann immer der männliche Hahn? Was? Warum stellst du so viele Fragen? Bist du behindert? Entschuldigung, ich war mal Kinderstar, da sollte ich viele Fragen stellen. Das ist irgendwie noch im Blut. Subtil versucht Max seinen Status zu erheben, aber da ist er hier falsch. Ja, das kannst du dir bei uns abschminken, die Fragerei. Er nickt. Ja, okay. Also, wo war ich? Genau. Hier wird noch ordentliche Schlachtkunst betrieben. Er zeigt auf ein paar fettgesprenkelte Urkunden an der Wand. Tja, kannst mal sehen, haben einige Preise abgeräumt. Ich sag mal, wenn du dich gut anstellst, darfst du auch mal ein glückliches Tier zerhacken. Bei den Worten strahlen die Augen des Metzgers. Max muss sich erstmal eine Kippe drehen nach all den Tieren und Schlachtinformationen. Hinter dem Supermarkt hockt er sich auf die kalte Laderampe. Ob sein Manager das Skript schon gelesen hat? Er zückt sein Handy, schreibt eine Nachricht und löscht sie wieder. Er will ja auch nicht nerven. Nach dem Rauchen waschen wir uns die Hände. Ja, natürlich, sagt Maxi und riecht an seinen Nikotinfingern. Ein Kunde hat sich nämlich schon beschwert, dass sein Fleisch nach Zigaretten stinkt. Und was ist das da an den Fingern? Er macht eine angewiderte Geste. Deine Hand sieht ja ganz schimmlig aus, als würde da gleich was abfallen. Widerlich. Warst du damit mal beim Arzt? Max nickt. Ja, harmlos. Zieh dir mal die Handschuhe an. Den Anblick kann ja niemand ertragen. Als der Tag überstanden ist, geht er in die Friesenklause. Normalerweise achten seine Freunde darauf, was auf dem Röhrenfernseher an der Wand läuft. Als Max den Laden betritt, sieht er die Scheißserie mit der dummen Puppe. Ist schon gut. Max spielt es runter und lässt sich auf einen der Hocker fallen. dass der Schmutz immer noch gesendet wird. Irgendwann fackel ich das Studio ab. Er lacht, beobachtet die Reaktion der anderen aber durchaus mit Interesse. Was, wenn er es wirklich machen würde? Am nächsten Tag steht er wieder pünktlich an der Theke. Etwas wackelig auf den Beinen hatte er es nach dem Kneipenbesuch irgendwie nicht mehr nach Haus geschafft. Als ihn eine ältere Dame erkennt, ist die ganz aus dem Häuschen. Bist du nicht Atze Schröder? Ohne Perücke? Kann das sein? Sie überlegt. Nee, jetzt hab ich's. Du bist der Junge aus der Puppenshow. Oha! Wie soll denn nun dieses Oha zu deuten sein? Max rollt die Augen und wird prompt an den stechenden Kopfschmerz erinnert. Die Puppe kam später, die Sendung war viel besser ohne die Puppe. Ha, macht die Dame. Nee, die Puppe war schon toll. Wie hieß die nochmal? Was wollen Sie denn? Wir haben Hähnchenschenkel im Angebot, heute frisch geschlachtet. Und Sie arbeiten jetzt hier? Max stammelt. Ja, nee, ich mach das hier auch für so eine Amazon-Serie, die in einem deutschen Supermarkt spielt. Die wollen mich, nächste Staffel. Ich will mich da besser einfühlen, in die Rolle. Ich bin ja noch Schauspieler. Das hier ist nur dafür, also kein echter Beruf. Eine Vorbereitung für die Serie. Interessant, dafür machen sie das ganz gut. Max wird warm ums Herz. Ein so großes, aufrichtiges Lob hat er lang nicht mehr erfahren und für einen Augenblick ist er selbst davon überzeugt, dass die Fleischtheke bloß die Vorbereitung für eine Rolle ist. Später kommt sein Chef auf ihn zu, betrachtet die knittrige Kleidung. Sag mal, hast du getrunken? Was? Warum? Max schafft es nicht, die Empörung zu überspielen. Ich riech das doch, deine Stinkfahne. Du hast doch getrunken. Nee, echt nicht. Er wankt einen Schritt zurück, versucht beim Sprechen weniger auszuatmen. Vielleicht ist das Fleisch faul. Fleischfaul? Der Chef knallt sein Schlachtmesser auf den Tresen. Na hör mal, wir sind Schlachtmeister, da ist nichts faul. Du hast gesoffen, noch vor der Arbeit. Traurig ist das. Er kommt ihm bedenklich nah. Bei Wodka riecht man die Fahne nicht, hatte Herbert früher immer gepredigt. Das ist auch so ein Schwachsinnstipp. Nach der Mittagspause wird er gefeuert. Sein zweiter bleibt sein letzter Tag in dem Beruf. Abends klingelt sein Handy. Die Agentur. Endlich ein Angebot. Max steigt behäbig vom Hocker und verlässt zum Telefonieren die Kneipe. Sein Manager will mal sein Bild aktualisieren. Neulich hätte sich sein Chef beschwert, dass Max aktuell überhaupt nicht mehr ihren Vorstellungen entsprochen hat. Da würde man die Kundschaft ja komplett verkackeiern, hatte der wohl gemeint. Wie? Max googelt parallel, blickt auf das Foto der Webseite. Was stimmt denn daran nicht? Der Manager zögert. Na sag schon, Max findet sich auf dem Bild recht adrett. Naja, du hast weniger Haare, ein wenig zugelegt und was? Du bist halt älter geworden, Max. Was soll ich denn sagen? Ich würde mir auch verarscht vorkommen, wenn ich den jungen, frischen Typen hier buchen würde und dann kommst du da an. Max spuckt auf den Boden. Das ist eine absolute Frechheit, dass ihr sowas sagt und vor allem mir in den Rücken fallt. In Rage läuft er Passanten auf dem Bürgersteig in den Weg. Ihr schafft es ja nicht, neue Kunden zu beschaffen. Und ich bin der Loyale. Tja, es gibt etliche Agenturen, die würden sich die Finger nach mir lecken. Sein Manager bleibt ganz ruhig. Welche denn? Was? Welche Agenturen es gibt, die sich die Finger nach dir lecken? Welche sind das? Max stoppt. Es gibt viele. Nenn mir nur eine einzige, Max. Eine. Fick dich! Ich kündige! Ohne ein Wort legt er auf und stampft zurück in die Bar. Zu niemandem sagt er ein Wort. Als er ein Herrengedeck bestellt, das vierte, bekommt er eine formlose SMS. Er trinkt seinen Schnaps und schaut auf. Mein Vater ist tot. Was? Kalle wischt mit dem dreckigen Lappen über den Tresen. Der ist tot. Aber ihr hattet doch eh nicht mehr groß Kontakt, oder? Kalle greift nach einer Flasche Whisky ganz oben im Regal. Den teuren. Max beobachtet genau. Nee. Scheiße trotzdem. Zwei Gläser werden gefüllt. Aufs Haus. Ja, danke. Ist nicht mein Tag. Im Supermarkt trifft er auf Herbert, der alt und verschroben, fast geisterhaft durch die Gänge schlurft. Lang nicht gesehen. Ja. Was macht die Frau? Gut. Du siehst aus, als könntest du mal Urlaub gebrauchen. Urlaub? Der hat gut lachen. Hatte er ja neulich auch schon wieder 500 Flocken aus dem Spielautomaten gezogen.
Der macht das bald hauptberuflich.
Ja, sagt Max, obwohl ihn vor der enormen Summe auf seinem Konto ein Minus an die Misserfolge erinnert. Letzte Woche hat er das auf einem Auszug in ein Plus geändert, das ihn für einen kurzen Moment in einen wohligen Traum entführt hat. Wie läuft denn die Klage gegen deine Eltern? Ist das mit der Kohle bald geregelt? Es sieht gut aus, sagt Max, obwohl auch das gar nicht gut aussieht. Erst recht nicht nach dem Tod jetzt. Die Kohle kann er sich abschminken, das hat der Anwalt gesagt, der ja nun auch noch eine Rechnung schickt. Scheiße alles. Kannst du mir die kaufen? Hab mein Portemonnaie irgendwie vergessen. Ich geb dir das wieder. Max reicht Herbert die Flasche Korn, die er unter der abgewetzten Jacke an der Kassiererin vorbeischmuggeln wollte. Klar, du bist ein wahrer Freund. Sobald die Buddel über das Fließband ist, macht sich Max ohne ein Wort des Dankes aus dem Staub. Bloß nach Hause. Weg, weg, weg. Die nächsten Tage trinkt er schon morgens. Er geht auch nicht mehr in die Kneipe, nachdem Kalle erst zögerlich und schließlich immer drängender den Betrag seiner Anschreibungen forderte. Und nun wartet zusätzlich die Schuld des Korns. Nach einigen nächtlichen Anrufen hat sein Manager die Nummer gewechselt. Auf der Agentur-Website ist sein Bild verschwunden. Nachts wacht er auf seinem Sofa auf. Schlieren folgen dem Blick. Als er eingeschlafen ist, war es doch noch hell. Nun laufen schon die Wiederholungen vom Nachmittag. Erst hängt er in der Warteschleife vom Nicer Dicer und ist danach kurz davor, eine der Frauen in den Werbeunterbrechungen anzurufen. Da grinst ihn ohne Vorwarnung die Scheißpuppe an und die angestaute Geilheit ist dahin. Er schreckt derart zusammen, dass er ein halbvolles Bier im hohen Bogen mit dem Fuß gegen die Wand stößt. Wieso ist das nicht leer? Vor lauter Chipskrümeln und Flaschen und Gläsern und Dosen lässt sich die Fernbedienung nicht finden. Max hält sich die Ohren zu. Er erträgt diese Fiepsstimme einfach nicht. Dennoch kriegt er mit, wie Tulli die Zuschauer zur großen Gala-Veranstaltung in Berlin einlädt. 30 Jahre Tulli. Die Mega-Reunion. Tickets erhältlich. Nun wird Max stutzig. Wieso nennen die Sendung denn jetzt Tulli? Und was soll das überhaupt alles? Das große Wiedersehen? Hä? Auf dem Bildschirm sieht er, wie nacheinander Darstellerinnen und Darsteller der letzten Jahre auftauchen und in einem Satz ihre Gefühle über die Show ausdrücken. Mein Leben verändert. So viel Liebe in jeder Folge. Das beste Team. Hunderte glückliche Stunden. Ein Wohlfühlparadies. Vor lauter Kitsch wird Max fast schlecht. Dennoch rückt er näher an den Apparat. Das Herz pumpt. Dann wieder Telefonsexwerbung. Sein Gesicht tauchte nicht mal in den Zusammenschnitten auf. Hat er es verpasst? Vielleicht. Nee, kann ja nicht. Er greift zum Telefon, erkennt dann aber, dass 4 Uhr nachts nicht die passende Uhrzeit für einen Anruf ist. Am nächsten Morgen mit klarem Kopf. Ja, das ist eine bessere Idee. Zum ersten Mal seit Monaten ist er vor 11 wach. Schemenhaft erinnert er sich an einen Traum, in dem er wieder ins Showgeschäft zurückkehrt, ihn die Fotografen auf einer Premierenfeier gar nicht in den Saal lassen wollen. Wie früher. Etwas aufgeregt greift er zum Hörer und wählt die Nummer des langjährigen Produzenten. Matthias, hallo! Na? Hier ist Max! Wie? Na, Max Bremer! Ja genau, Maxi! Lange nichts gehört. Du, ich hab mitbekommen, ihr macht bald eine Reunion von Ich und meine Familie und ich hab bis jetzt gar keine Einladung bekommen. Also, ich würde wohl kommen. Okay, wie meinst du das jetzt? Nee, ich war ja schon ein wichtiger Teil der Sendung. Wir haben uns ja auch immer gut verstanden, dachte ich. Ach so, ja. Hast du das so empfunden, ja? Das ist lange her. Das war eine harte Zeit für alle. Welches Interview? Ach so, das. Ja, ich habe da vielleicht überreagiert. Das tut mir im Nachhinein auch leid, irgendwie. Aber ich würde schon kommen. Ja, schade, da habe ich mich wohl getäuscht in dir. Als Mensch so. Ja, und wenn ich nur kurz dazu, Das Telefon landet scheppernd an der Wand. Hat er sich schön klein machen lassen von dem Wichser, die Scheißkerle. Wäre nichts ohne ihn. An diesem Abend trinkt er aus jeder Flasche seines Regals. Das wollte er eh schon immer mal gemacht haben. Am Nachmittag schickt er über Facebook einige Nachrichten an weibliche Fans der Serie, von denen er durch Stalking weiß, dass sie nicht allzu weit entfernt wohnen. Nichts kommt zurück. Von dreien wird er geblockt. Scheiße. Auf Urlaubsfotos der geilsten von ihnen versucht er sich einen runterzuholen, doch der Schnaps hat bereits alle Steifheit aus seinem Körper gezogen. Keuchend und erschöpft gibt er schließlich auf und schläft auf den haarübersäten Badezimmerfliesen ein. Bisher hatte er alle Anrufe und Nachrichten zum Tod seines Vaters erfolgreich ignoriert. Zu erben gibt es nichts, Familie hat er wenig Bock zu treffen. Die einzige Gemeinsamkeit mit seinem alten Herrn, und für den Spruch hat Max Zeit seines Lebens schon einige zustimmende Lacher erhalten, ist das Saufen. Nun wollen sein Pedo-Onkel und dessen aufgetakelte Thai-Frau, dass er bei der Beerdigung ein paar Worte sagt. Die haben doch ein Rad ab. Beerdigung, als ob ihn da irgendwer hinbewegen könnte. Beide grässlichen Termine fallen aus gottgegebenem Zufall auf einen Tag. Die Reunion und die Beisetzung. Als wäre die Welt für einen kurzen Moment aus den Fugen geraten und hätte alles Schlechte auf dieses Datum gebündelt. Er hätte den Tulli-Mist auch eigentlich schnell wieder verdrängt, zur Not mit Hilfe von billigstem Fusel, wäre da nicht die penetrante Werbung, in die man immer wieder ahnungslos hineinstolpert. Poster, Shirts, Radio. Man schenkt der Serie aktuell doch etwas zu viel Aufmerksamkeit. Plakate zur Beerdigung seines Vaters hat er glücklicherweise noch keine gesehen. Gehst du eigentlich zu dieser 30-Jahre-Show? Es war klar, dass er damit auch von Bekannten konfrontiert werden würde. Doch gerade hier? Max hockt auf seiner typischen Parkbank, die trotz des harten Holzes schon bald eine kleine Sitzkuhle entwickeln müsste. Ich weiß nicht, vermutlich nicht. Warum nicht? Die Fans würden sich bestimmt freuen. Natürlich hat er hier in der Gruppe aus Wohnungslosen und Tagelöhnern auch schon mit der Vergangenheit angegeben. Er steht auf und klopft sich einige Birkensamen von der Jogginghose. Klar, ich bin eingeladen, aber mein Vater wird an dem Tag beerdigt. Eine bessere Ausrede ist ihm schneller nicht eingefallen.
Ja, Familie ist wichtiger, die gibt einem Halt,
sagt der Rothaarige mit den krummen Zähnen, der ihm vermutlich schon ein Dutzendmal seinen Namen genannt hat. Ja, sagt Max und leert seinen doppelten Helping. Die Familie. Die ganze Woche träumt er abwechselnd vom Vater und der bescheuerten Puppe. Sei es im Supermarkt oder am Kiosk, es kommt kaum zu normalen Gesprächen. Auf die harmlosesten Fragen reagiert er grundlos aggressiv. Wenn er dabei zutiefst beleidigt und rumschreit, geht das ja noch. In den letzten Tagen kamen aber auch immer wieder Handgreiflichkeiten dazu. Sodass das Amt keine andere Möglichkeit gesehen hat, ihm die Gelder zu streichen, würde er ein Anti-Aggressionstraining ablehnen. Auch das noch. Ein weiterer Termin. Hat er doch eh schon so große Probleme, seine Argesitzungen im Blick zu behalten. Der Satz des Rothaarigen lässt ihn irgendwie auch nicht los.
Die Fans würden sich freuen.
Die Fans würden sich freuen. Das stimmt natürlich. Die Reunion wird schließlich überall als Event für die Zuschauer beworben. Und die wären ganz sicher enttäuscht, wenn er als großer Star der ersten Stunde sich nicht blicken ließe. Ein Dilemma. Dass er auf gar keinen Fall zu dieser Beerdigung geht, geschenkt. Aber zumindest kurz könne er bei der Gala ein paar Hände schütteln, vielleicht mal wieder einen weiblichen Fan aufs Hotelzimmer begleiten. Seitdem sein Vermieter ihm aufgrund von Mietrückständen das Wasser abgedreht hat, geht er auch kaum noch duschen. Das ließe sich alles kombinieren. Dazu die Produzenten und Regisseure, denen er von seinem Drehbuch erzählen könnte. Es kribbelt am ganzen Körper. Das mit der Gala, vielleicht wäre das doch eine gute Idee, der Karriere nochmal einen kleinen Stups zu geben. Ja, was soll schon passieren? Es steht fest, er wird in die Hauptstadt fahren. Es ist kalt geworden. Auf rund 10 USB-Sticks hat Max sein Skript geladen, dazu ein kurzes Anschreiben verfasst. Eigentlich hat er gedacht, dass die Flasche Apfelkorn und die zwei Bierdosen, 5 Nuller in Deutschlandfarben, ausreichen. Da hat er sich grundlegend getäuscht. Gerade so für die Zugfahrt, vorm Schaffner versteckend, eingesperrt in der kleinen Toilettenkabine, genügt die Menge. Den letzten fruchtigen Korngeschmack versucht er möglichst lange im Mund zu halten, will ihn nicht verlieren. Endlich. Der Zug hält. Raus aus dem Klo. Er wankt über den Bahnsteig zum nächstbesten Kiosk oder Späti, wie diese verdammten Berliner das nennen. Berlin fand er schon immer scheiße. Hässlich, grau und voller hochnäsiger Idioten. In seiner Tasche findet sich gerade noch genug Geld für eine Dose Billigpilz. Wahllos greift er nach einigen der kleinen Schnapsfläschchen und steckt sie heimlich in die Jackentasche. Nur zur Not, falls der Abend länger geht. Solche Schickimicki-Veranstaltungen ziehen sich ja immer ein wenig und bevor sie die freien Getränke rausrücken, ist man wieder nüchtern. Die Verhinderung der Pegelsenkung hat höchste Priorität. Die große Tulli-Gala findet im doch recht edlen Admiralspalast statt. Ein roter Teppich führt den ganzen Weg bis zum Bürgersteig der Friedrichstraße. Es ist viel zu früh. Und nun? Ziellos läuft er die Einkaufsstraße herunter. Im Kulturkaufhaus Dussmann in der 4. Etage begegnet er einigen Fans in Tulli-Shirts. Kurz will er was sagen, einen lässigen Spruch oder sowas, lässt es dann aber doch bleiben. Er hat keine Lust, dass sich am Ende eine Traube um ihn bildet, die bis zur Veranstaltung an seinen Hacken klebt. Nach einem Schnaps hinter dem Erotikregal muss er sich erstmal setzen. Kurz ausruhen. Hallo! Max schreckt auf. Er muss auf der Holzbank eingenickt sein. Eine Mitarbeiterin mit riesigen Augen tippt ihm zaghaft an die Schulter. Hat er fast nicht gemerkt. Sie blinzelt hektisch. Ich dachte schon, sie wachen nie wieder auf. Oh, macht Max und streckt sich. Seine Schnapsfahne lässt ihn selbst kurz die Nase rümpfen. Also, wir schließen jetzt. Ja, sagt er und steht etwas zu schnell auf. Kleine weiße Punkte flitzen durch sein Sichtfeld. Er hält sich an der Armlehne fest, um nicht direkt vornüber zu kippen. Wie spät ist es denn? Sie deutet auf die große Uhr über der Rolltreppe. Schon spät. Mitternacht. Was? Max ist sofort hellwach. 0 Uhr. Ach Gott, sagt er und schiebt die Verkäuferin an der Hüfte beiseite. In seiner Jackentasche wühlen seine Finger in der Mischung aus Schnäpsen und USB-Sticks. Hoffentlich hat er nichts verpasst. Auf der Rolltreppe nimmt er einige Schritte sogar selbst. Das ist neu. Völlig außer Atem stolpert er durch die Vinylabteilung. Und jetzt regnet das auch noch. Zum Admiralspalast ist es zum Glück nicht weit. Und wer bist du? Die Frau am Eingang schaut ihn streng und mit fixiertem Blick an. Die starrt ja fast. Max befeuchtet die Lippen. Max Bremer. Ohne ihren Blick von ihm zu nehmen, sagt sie, nicht auf der Liste. Seine Finger umspielen einen der USB-Sticks. Das wird der Werbestick von Lidl sein, in Form eines kleinen LKW. Kannst du, ich meine, können Sie nochmal nachsehen? Ich habe in der Serie den Jungen gespielt, Felix. Vielleicht stehe ich da unter Felix. Ich war sehr beliebt. Sie hebt nur eine Augenbraue, womöglich ein über Jahre antrainierter Skill. Nachname? Nur Felix. Die Familie hatte keinen Nachnamen. Kein Nachname? Das ist ja was. Die Frau überfliegt stutzig die Liste. Tut mir leid, mit nur Felix kann ich nichts anfangen. Hier stehen echte Namen. Sie klappt die Liste zu, sodass sich Max keinen Namen abschauen kann. Die Aftershow-Party ist in gut einer Stunde eh vorbei. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie sehen auch nicht so aus, als würden Sie hierher gehören. Was soll der Spruch denn jetzt? Max guckt an sich herunter. Gut, er trägt keinen schicken Anzug, aber für seine Verhältnisse ist das Äußere überdurchschnittlich gepflegt. Also nicht? Gar keine Chance? Also nicht, wiederholt die Frau und Max senkt den Blick. Kein Gesicht der herauskommenden Gäste in edler Abendkleidung kommt ihm auch nur ansatzweise bekannt vor. Niemand, der das Missverständnis würde aufklären können. Dann erkennt er einen Schauspieler, Matthias Schweighöfer, Daniel Brühl oder so einer. Ganz genau weiß er das nicht, nur dass er den Typen irgendwann schon mal nachts auf RTL 2 gesehen hat. Max fischt einen der USB-Sticks aus seiner Tasche. Fast hätte er einen Kümmerling erwischt, das wäre peinlich geworden. Hallo, sagt er und tippt dem Darsteller etwas zu stark an den Oberarm. Der trainiert auf jeden Fall. Der Stoff des Anzugs weich und glatt. Ich habe hier ein Drehbuch, das ist richtig toll und spannend. Es wäre nett, wenn du... Matthias oder Daniel oder wie auch immer behandelt Max, als wäre er Luft. Beachtet ihn zu keiner Sekunde. Eine lästige Fliege, weniger noch, ein amöbenartiges Wesen, dessen Berührungen man nicht wahrnimmt. Ich bin auch Schauspieler, von der Serie hier, meine Familie und ich. Ein Angestellter der Sicherheitsfirma zieht Max zurück. Lassen Sie den Mann in Ruhe. Wie riechen Sie überhaupt? Ich wollte doch nur, Max wedelt mit dem USB-Stick, während er spielend leicht entfernt wird. Ich kann dir auch eine E-Mail schicken. Der Schauspieler steigt in ein Taxi. So eine Scheiße. Das wird der Typ noch bereuen, sich so eine Gelegenheit entgehen zu lassen. Sein kläglicher Versuch, das Drehbuch durch einen Wurf in der Taxi zu platzieren, scheitert an der Fensterscheibe. Als die Security von ihm ablässt, setzt er sich an den Rand des roten Teppichs, die der Regen nicht trifft. An einer Ecke des Gebäudes, direkt neben dem Eingang des Burgerrestaurants Peter Pane, markiert ein Rauhaardackel sein Revier. Vielleicht hat Max ja Glück und es verlässt noch jemand, einer mit Einfluss auf die Branche, die Party. Die Hoffnung ist am Tiefpunkt und die Schnäpse bis auf einen kleinen Rest Aquavit restlos ausgesoffen.
Wie kommt er überhaupt nach Hause?
Daran hat er bisher auch gar keinen Gedanken verschwendet, war eine Groupie-Übernachtung stets fest eingeplant. Scheitern nie eine Option. Ein paar kurze Annäherungsversuche an Weibsvolk verliefen ähnlich wie bei dem Schauspieler-Wichser. Ignorieren. Beschimpfungen. Angewidertes zur Seite schauen. Ich kenn dich doch, sagt plötzlich jemand, als Max gerade anfangen will zu weinen. Was? Er zieht die Nase hoch und schluckt den Brocken, der in der Mundhöhle landet, herunter. Ein glattrasierter Mann mit Brille steht vor ihm und lächelt. Na klar, Sie sind doch dieser Junge, dieser Felix, der irgendwann gestorben ist. Oh. Max hat größte Mühe, sich an der Häuserwand hochzudrücken. Stöhnt altherrenmäßig auf, bis er auf die Beine kommt. Ja, das bin ich. Wow. Was habe ich geweint damals? Der Herr schaut wehmütig in den Nachthimmel. Waren Sie auch auf der Bühne? Wieso sind Sie denn nicht drin? Max verspürt die Wärme, die aus dem Mann herauszuströmen scheint. Ach, ich wollte nur mal an die Luft. Das ist ja was, dass ich Sie hier treffe. Ich habe meine Frau noch gefragt, ob der Felix wohl auch dabei ist. Und siehe da, unglaublich. Max fragt sich, ob es eventuell unhöflich wäre, ihn nach Geld für ein Bier oder Schnaps zu fragen. Betucht sie der aus? Also, er würde sich selbstverständlich eine andere Geschichte einfallen lassen. Nur durch Ihre Serie bin ich auch in der Branche gelandet. Ich wollte genauso was erschaffen. Etwas mit Herz und Witz. Max wird hellhörig. Das wird doch nicht. Wissen Sie, ich schreibe gerade an einer neuen Serie für Netflix. Der Vertrag wurde letzte Woche unterschrieben. Max ist hellwach. Hört zu, wie der Mann mit glänzenden Augen spricht. Wartet nur auf seine Chance. Ich glaube, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, habe ich das alles Ihnen und Ihren Kollegen zu verdanken. Max' Kinn zittert. Das Glück. Der ganze Weg, er würde sich doch noch auszahlen. Er könne ja mitspielen in der Serie, die Schulden bezahlen und im Anschluss endlich sein Skript umsetzen. Geld, Frauen, jetzt ist er dran. Das Leben beginnt. Dieser Mann scheint ihm der Weg aus der Misere. Als hätte ihn der Himmel geschickt. Und er riecht auch so gut. Max strahlt über beide Ohren. Ja, der Hauptdarsteller meiner Serie ist auch eine Puppe. Ist das nicht toll? Alle waren von der Idee begeistert. Was? Max stammelt, von Schwere ummantelt, als würde eine Decke aus Blei auf ihm liegen und runterziehen. Dumpf hallt es. Ach so, Moment, kannst du hier unterschreiben? Der Wichser erdreistet sich doch tatsächlich, eine der verschissenen Tulli-Puppen aus seinem Mantel zu ziehen. Max' Hände zittern. Das kann nicht sein. Nein, nein! Darauf unterschreibe ich nicht. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn. Wieso das denn nicht? Der Mann verzieht das Gesicht. Grotesk, maskenhaft verformt sich sein Antlitz. Seine Haut färbt sich, wird weich und plüschig. Max wedelt mit den Armen. Hau ab! Hau ab! Der Magen meldet sich. Er ist kurz davor, sich zu übergeben. Versucht, sich noch einmal zu beruhigen. Macht die Atemtechniken aus dem Anti-Aggressionsseminar. Der Mann sieht aus wie Tully. Alle haben darauf unterschrieben. Sogar der Regisseur Franck Buton. Er hält ihm die Puppe und einen Stift hin. Verpiss dich jetzt! Mit letzter Kraft schafft es Max und schreit den Typen ins Gesicht, blickt dabei starr in die Glasaugen des Stofftiers, des Mannes, in irgendwelche Augen. Was bist du denn für ein Typ? Wie kann man so arrogant sein? Unterschreib doch auf Tully! Der USB-Stick in seiner geballten Hand holt Max aus und haut ihm auf die Nase. Es knackt. Die Brille fliegt im hohen Bogen auf den Asphalt. Ein zweiter Schlag landet am Kinn. Der Mann liegt am Boden und Max stürzt hinterher. Wie ein Gorilla prügelt er mit beiden Fäusten zugleich auf das grinsende Puppengesicht. Er schlägt und schlägt und schlägt, so doll und fest er kann. Das Gefühl ist befreiend, als ob sich die Sorgen der letzten Jahre mit jedem Zusammenstoß weiter entfernen. Er zerstört die Puppe, ein für allemal. Alles ist rot, spritzt und zermatscht, bis ihn ein Sicherheitsmann vom reglosen Körper zerrt. Jetzt nimmt er auch das Blaulicht wahr und die Szenerie um ihn herum. Er erkennt den Regisseur, den Puppenspieler, seine alten Kollegen, wie sie kopfschüttelnd über den roten Teppich in schwarz verglaste Vans steigen. Seine vielen, sorgfältig vorbereiteten USB-Sticks liegen in einer Pfütze, während Max seine Sinne sucht, die vermutlich auch irgendwo im verschwommenen Modder der Pfütze liegen. Die Beerdigung seines Vaters fand im kleinen Kreis statt.
So, lieber Gunnar, jetzt habe ich deine Geschichte komplett durchgelesen und muss sagen, ich war sehr unterhalten, mal wieder. Das war eine tolle Geschichte. Ich bin ja großer Fan von dir sowieso. Ich habe ja all deine Geschichten schon gelesen oder gehört. Und man merkt so richtig, dass du deinen eigenen Stil entwickelt hast. Und der ist schon richtig gefestigt. Und man freut sich immer auf eine neue Geschichte von dir. Diesmal durfte ich sie sogar teilweise vorlesen. Das hat ganz großen Spaß gemacht. Und es war mir eine ganz große Ehre. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Ja, es war eine Geschichte, da ging es um Eifersucht, ne? So Neid fand ich irgendwie so gerade bei uns im Showbusiness ja durchaus eine Todsünde, die häufiger mal vorkommt. Und das hast du irgendwie ganz toll beschrieben. Es ging wieder um die Ups und Downs im Leben. Und es ging natürlich wieder um einen Loser, eigentlich wie bei den meisten deiner Geschichten ist es, oder ist zumindest oft irgendwie so ein Loser, der nicht mit seiner Umwelt klarkommt, mit den Menschen, die man aber auch dann als Leser oder Leserin irgendwie zu hassen lernt. Also ich hasse dann immer, ich finde das immer sehr misanthropisch alles, also ich hasse zum Schluss alle Menschen da, die vorkommen in der Geschichte und auch den Protagonisten. Man hat zwar Mitleid mit ihm und dann ist diese blöde Puppe, die man am liebsten mit verprügeln wollen würde und brennen sehen will, aber da ist auch dieser Protagonist, der irgendwie auch das nicht besser verdient hat. Klar, ja, die Eltern sind eigentlich schuld, das ist natürlich die Aussage dahinter, die stimmt ja auch, aber man gibt einfach irgendwann auf, man gibt den Protagonisten auf. Man lässt ihn los. Und diese ganzen Gefühle innerhalb einer kurzen Geschichte, das kann nur ein Gunnar Krupp.
Ja, es ist immer wieder super spannend, deine Geschichten zu lesen, weil dadurch, dass ich dich ja auch abseits des Autorentums kenne, finde ich es immer spannend, weil ich das Gefühl habe, du lässt deine Charaktere auch immer Worte sagen, wie zum Beispiel das F-Wort, was ich glaube ich in 6, 7 Jahren, die wir uns jetzt kennen, noch nie aus deinem Mund gehört habe. Und ich glaube, dass Fluchen und so eine Sprache dir generell als Mensch zuwider ist. Aber als Autor kannst du natürlich das deinen Figuren so in den Mund legen. Und Leute wie mich das dann auch noch lesen lassen. Fand ich sehr interessant von den Themen der Geschichte. Klar, leichter Alkoholismus, schon leicht über dem Peak der eigenen Karriere sein. Das sind natürlich jetzt kein Kontakt mehr zum Vater. Das sind natürlich alles Themen, zu denen ich nicht so wirklich relaten kann. Aber umso spannender war es da mal in diese Geschichten abzutauchen. Es hatte leichte Alf-Vibes, was ich mal ganz interessant finde, wenn es so ein bisschen based on a true story ist. Also die Sitcom aus den späten 80ern, Alf. Und ja, generell diese Tragik der Figur ist interessant, ist irgendwas, was ich auch natürlich verfilmt sehe. Ja, da sehe ich so einen Lars Paulsen in der Hauptrolle, sage ich, wie es ist. Ansonsten vielen, vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht, mal so etwas Längeres zu lesen. Und ich freue mich auf weitere Angebote, die jetzt sicherlich reinkommen.